Liebe Brüder und Schwestern, wir haben gehört, freigemacht von Schuld und Strafe durch das Blut des Lammes. Die Voraussetzung, dass wir befreit werden von Schuld und der Strafe, die auf die Schuld folgt, ist aber die Buße, dass wir die Schuld erkennen und bekennen, vor Gott bereuen. Und dazu möchte ich mit uns betend lesen den 4. Bußpsalm von den 7. Bußpsalmen aus dem Psalmenbuch, Psalm 51. Wir können dazu aufstehen. Es ist ja ein Gebet und das möchten wir heute miteinander betrachten. Psalm 51. Ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Amen. Ihr dürft euch setzen. Aber man kann einen Psalm nicht einfach auslegen, ohne ihn zu beten und ohne ihn auch für sich selber und für andere zu beten. Und wie wir schon gehört haben, wenn wir anderen predigen, dürfen wir selber nicht verwerflich werden, wenn wir das Wort Gottes betrachten. Und so gilt auch dieser Bußpsalm zuallererst mir und dann auch dir und uns allen. Und keiner möge denken, er sei ohne Schuld. Wer denkt, er sei ohne Sünde, begeht die größte Sünde, denn er macht Gott zum Lügner, so heißt es in 1. Johannes 1. Und der Mensch, der sich für gerecht hält, er nimmt nicht die Gerechtigkeit an, die Gott ihm in seinem Sohn Jesus Christus zueignen will. Er kommt dann mit einem eigenen Kleid hinein, das schmutzig ist, obwohl er es nicht sieht, und wird vom Hochzeitsmahl hinausgestoßen. Aber wer wirklich Buße tut, der erkennt, ich kann nichts bringen, alles, Herr, hast du mir erworben am Kreuz auf Golgatha, der wird auch begnadigt. Wir können jetzt nicht alles betrachten, aber einige wesentliche Punkte anhand dieses Psalms. Zunächst in Vers 1 hören wir einen Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Ich kann das jetzt nicht alles lesen, das wären jetzt zwei Kapitel aus 2. Samuel 11 und 12,
wo das ausführlich beschrieben ist. Lest mal in Ruhe nach, ich kann es nur zusammenfassen. Und wir sehen an dieser Begebenheit, die dann zu diesem Gebet geführt hat, was Sünde ist. Es werden hier verschiedene Facetten der Sünde geschildert, in diesem Fall des Königs David. Es ist ja interessant, dass alle Gestalten der Bibel, außer unserem Herrn Jesus Christus, zum Teil große Männer und Frauen waren im Reich Gottes, aber zugleich auch Sünder, die Begnadigung brauchten. Es gibt keinen einzigen Menschen außer dem Gottessohn Jesus Christus, der ohne Sünde ist, weder in der Bibel noch in der Kirchengeschichte bzw. der Geschichte der Gemeinde Jesu. Allein in Jesus wurde keine Sünde gefunden. Und wir lesen vieles Große und Wunderbare von David, aber hier ist sein tiefster Punkt erreicht. Und der ist eingetreten, als es ihm sehr gut ging. Er hatte nun viele Kriege gewonnen, hatte die Feinde weitgehend besiegt, außer die Ammoniter, da war gerade eine Schlacht, da ist er selber gar nicht mehr mitgegangen. Da hat er seinen Feldhauptmann Joab hingeschickt. Und dann war es ihm irgendwie langweilig, er ist spazieren gegangen auf dem Dach seines Königspalastes. Und da in diesem Müßiggang, in dieser Faulheit, in dieser Selbstzufriedenheit, das ist schon die erste Art von Sünde, da kam dann es zur nächsten Sünde. Da kam es plötzlich zur Augenlust. Er sah eine Frau irgendwo in der Nachbarschaft, die hat gebadet. Vom Dach aus kann man ja manche sehen, auch in unseren Städten. Und die Frage ist auch, wo sind da deine und meine Augen? Ja. Er hätte an sich wegschauen sollen und sagen, Herr, lass es, bewahr mich davor. Aber er hat hingeschaut, hat diese Frau dann sogar rufen lassen. Sie hieß Bathseba. Und es wird hier vornehm ausgedrückt, in, also andeutungsweise in 2. Samuel 11, er hat sie zu sich geholt, hat mit ihr geschlafen und sie wurde von ihm schwanger. Es heißt sogar noch, dass sie gerade ihre Tage gehabt hatte. Es wird sehr einzeln beschrieben und sie war fruchtbar und wurde von ihm schwanger. Es kam also zur Fleischeslust, zum Ehebruch, denn sie war nicht nur nicht verheiratet, sondern es war eine verheiratete Frau, deren Ehe er auf diese Weise zerstört hat, gebrochen hat. Und sie hat mit ihm, mit dem König, die Ehe auch gebrochen. Es war für sie wahrscheinlich schwer, dem König, dem Befehl des Königs zu widerstehen. Aber natürlich waren sie beide schuldig. Sie hätte sich auch verweigern müssen, auch wenn sie ja, Strafe hätte tragen müssen. Aber David hatte sicherlich hier die größere Schuld, weil er die Macht hatte als König über diese Frau. Er hat also auch seine Macht ausgespielt. Die Frage ist auch, wie gehen wir mit der Macht um, mit der Autorität, die Gott uns gegeben hat, benutzen wir sie im Guten oder im Schlechten, auch im Blick auf unsere Kinder, auf unsere Nächsten. Nun, es kam also zum Ehebruch. Und nun war natürlich das Problem groß, er musste es verbergen. Das ist die Folge, wenn Sünde begangen wurde, man versucht sie dann natürlich zu vertuschen vor der Umgebung. Er war ja auch König, eine besondere Schande, wenn das herausgekommen wäre, obwohl er ja und Salomo, sein Sohn, noch mehr Frauen hatte. Aber dass er nun in eine Ehe eingebrochen ist, das war selbst für einen König wohl auch in Israel damals nicht tragbar. Und er war ja auch ein Mann Gottes und es hätte so etwas nicht geschehen sollen. Und nun steigert sich diese Sünde immer noch weiter. Er versucht, sie zu vertuschen, vor allem vor dem Mann. Der Mann kommt zurück von der Schlacht, ein treuer Diener des Königs, auch ein treuer Diener Gottes, der Uriah. Das heißt nämlich, der Name Uriah bedeutet, Jahwe ist Licht, Gott ist mein Licht. Ja. Und er hat auch nicht einen Vorzug haben wollen vor den anderen Soldaten, die draußen geschlafen haben. David nämlich hat ihn eingeladen und gesagt, geh in dein Haus, geh zu deiner Frau. David wollte im Grunde, dass er jetzt auch mit seiner Frau schläft, damit es vertuscht wird, dass sie vom König schwanger war. Ja, ganz raffiniert ausgedacht. Aber Uriah sagte, wenn die Kameraden draußen sind, werde ich jetzt nicht ins Haus gehen. Ich möchte da keine Sonderrolle spielen. Ich gebe es mit meinen Worten wieder. Und es hat also nicht geklappt, dieser Plan des David. Das Vertuschen wollen hat nicht geklappt. Und David arbeitete hier mit Lüge und Heuchelei. Hat ihm Vorzüge verschaffen wollen, bloß dass seine eigene Sünde nicht herauskommt. Welche Heuchelei, auch eine Art von Sünde. Wenn wir uns frömmer geben, als wir sind, wenn wir den Leuten etwas vormachen, wenn wir gut dastehen wollen, aber in Wirklichkeit Dreck am Stecken haben. Das ist Heuchelei. So war es beim David und ist es vielleicht bei dir oder mir auch so. Lassen wir uns auch da von Gottes Wort durchleuchten. Aber das Vertuschen wollen ging nicht gut. Wir sehen ja, dass es heute sogar in der Bibel steht. Ja, es kam also sehr schnell ans Licht. Der Uriah selber aber hat es wohl nicht gemerkt. Ja. Aber der Prophet Nathan hat es gewusst von Gott und sicherlich haben es auch manche mitbekommen. Nun jedenfalls, nachdem das nicht geklappt hat, dann lädt er den Uriah wieder ein und macht ihn betrunken und hofft dann, dass er zu seiner Frau geht. Eine weitere Sünde. Jetzt kommt der Alkohol noch ins Spiel. Sucht, Drogensucht, Rauschsucht, auch das Sünde. Vor allem, wenn man dann andere noch in diese Sucht hineinzieht. Heute auch sehr verbreitet. Und wenn jemand betrunken gemacht wird, dann hat er ja nicht mehr die Kontrolle über sich. Aber Uriah machte das Spiel nicht mit. Er ging wieder nicht auf diesen Plan des Königs ein. War ein treuer Diener des Herrn, aber auch, so wie er dachte, des Königs, obwohl der König es in diesem Moment gar nicht mehr wert war, im Grunde, ja, rein menschlich gesehen. Aber ja, er wollte keine Sonderrolle spielen. Und dann kam das Schlimmste, dann kam der Plan hoch in David, ich muss diesen Uriah beseitigen, sonst kriege ich Probleme, wenn der merkt, dass ich mit seiner Frau die Ehe gebrochen habe. Wenn das herauskommt, wird es ihm sehr schaden. Und er lässt Uriah an die vorderste Front schicken, wo er ganz gewiss umkommen wird. Der Feldhauptmann Joab macht mit, dieses böse Spiel. Und das Schlimme ist, wenn man so die Details liest, wird es besonders schockierend, er gibt sogar dem Uriah selber den Befehl mit an Joab, dass er ihn an die vorderste Front stellen soll. So treu war der Uriah, dass er dieses Todesurteil über sich selber gar nicht geöffnet hat. Er hat diesen Brief unverschlossen sogar dem Joab gegeben und er hat ihn dann mit dem Brief, den er überbracht hat, diesen Befehl ausgeführt, ihn an die vorderste Front gestellt, wo er dann tatsächlich auch gefallen ist. Und das war natürlich die letzte Steigerung der Sünde des David, dass er bis zum Mord ging. Und es ist interessant, dass im ganzen Kapitel 2. Samuel 11 Gott mit keinem Wort vorkommt, außer ganz am Schluss des Kapitels. Da heißt es dann plötzlich, und das ist dann wie ein Schlag, wie ein Donnerschlag, steht es ganz am Schluss, aber die Tat, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Böse. Aber Gott gibt immer noch die Möglichkeit zur Buße, selbst einem Ehebrecher und Mörder. Das haben wir gerade an David erkennen dürfen. Er sendet zu ihm aus seiner Barmherzigkeit heraus den Propheten Nathan und prüft David, wie er darauf reagiert. Der Nathan erzählt ihm die bekannte Geschichte, dass er ein reicher Mann war, ein armer Mann. Der reiche Mann hatte viele Schafe und Rinder und der arme Mann hatte nur ein einziges Lämmlein, das er wie eine Tochter hegte und pflegte, so wird es beschrieben. Und dann bekam zum reichen Mann Besuch und er war zu geizig, eins von seinen vielen Tieren zu opfern. Nein, er nahm ausgerechnet das einzige Lämmlein des armen Mannes weg und brachte es da. Und dann, das möchte ich jetzt lesen, dann fragt der Prophet Nathan im Namen Gottes den König David, das lesen wir jetzt einmal wörtlich, in 2. Mose 12, 2. Samuel, ja, 2. Samuel 12, Entschuldigung. Da entbrannt in Vers 5, als David diese Geschichte gehört hatte, da heißt es, da entbrannte der Zorn David sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vierfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtest und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan,
Ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun.
Das hat gesessen, das war eine harte Botschaft für David. Es ist alles offenbar vor den Augen des Herrn. Und durch den Propheten Nathan wurde ihm alles offenbart, was auch tatsächlich gekommen ist. Nun hätte David hat zwei Möglichkeiten gehabt, zu sagen, geh weg, ich lasse dich einen Kopf kürzer machen, hast mir gar nichts zu sagen, hätte sich von Gott lossagen können, seiner Sünde weitergehen. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Oder aber, er tut Buße. Und in dieser Situation ist nun dieser Psalm entstanden. Das heißt nun nämlich in 2. Mose 12, da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Er sagt nur diese wenigen Worte, nur diesen einen Satz. Sicherlich noch mehr, aber das wird uns hier berichtet. Er hat erkannt und bekannt, dass er gesündigt hat. Das zeichnet David aus. Das ist dann wiederum eines seiner größten Bekenntnisse und uns damit auch ein Vorbild. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nicht nur gegen Menschen, gegen den Herrn. Und dann kommt die Antwort Gottes durch Nathan. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Und Nathan ging heim, und der Herr schlug das Kind, das die Frau Urias dem David geboren hatte, sodass es todkrank wurde. Und dann ist es auch gestorben. Und es kam tatsächlich das Schwert über sein Haus, bis dahin, dass sein eigener Sohn Absalom gegen ihn aufbegehrte, dass der Sohn Amnon Blutschande trieb mit der Halbschwester Tamar und so weiter. Vier Söhne Davids sind gestorben im Gefolge aufgrund von Sünde und Aufruhr. Und das ist auch, was David selber prophetisch sozusagen gesagt hat, es soll vierfältig bezahlt werden, dieses Lamm, oder erstattet werden. Vier Söhne wurden hinweggenommen. Es hat ihn hart getroffen, aber er wurde doch gerettet, weil er Buße getan hat. Und so ist es auch, wenn wir gesündigt haben. Wenn wir es bekennen, kann Gott uns das vergeben. Aber mancherlei Folgen der Sünde bleiben doch bestehen. Ja. Extremes Beispiel, wenn jemand getötet hat, er kann zwar Buße darüber tun, er kann dadurch trotzdem noch in den Himmel kommen, wenn er wirklich es von Herzen bereut, aber den Toten kann er nicht mehr lebendig machen. Denn Uriah konnte David nicht mehr lebendig machen. Den Ehebruch konnte er nicht mehr rückgängig machen. Das Kind war da, aber Gott hat es hinweggenommen als Zeichen des Gerichts. Nun aber wollen wir in Psalm 51 gehen und nochmal einige Schwerpunkte hier betrachten. Es geht hier um Sünde und Buße. Sünde vom Wort her bedeutet im Hebräischen ein Vierfaches. Es gibt vier Begriffe im Hebräischen, in der Alten Testament für Sünde. Chata, das heißt Zielverfehlung. Das Ziel verfehlen, das Gott uns gegeben hat, nämlich bei ihm zu sein. Daran vorbeigehen, krumme Wege einschlagen, anderen Weg gehen, nicht auf dem schmalen Weg bleiben. Das Ziel verfehlen. Dann Pascha, das heißt Auflehnung. Der Mensch selber will sein wie Gott, 1. Mose 3, die Ursünde der Ureltern Adam und Eva. Auflehnung gegen Gott als den Herrn, selber Herr sein wollen, selber ein König oder ein kleiner Gott sein wollen. Dann Ava heißt krümmen, gerade Wege krumm machen, nicht eben auf dem ebenen Weg gehen. Und dann noch Shaka heißt abirren, abirren vom richtigen Weg. Wir merken also, die Hauptbedeutung ist, nicht auf dem schmalen Weg wandeln, der zum Himmelreich führt, sondern auf dem breiten Weg zur Verdammnis. Nicht gerade Wege gehen, sondern krumme Dinge machen. Nicht auf Gottes Wort und Willen hören, sondern auf die Einflüsterungen des Teufels, der in 1. Mose 3 schon in Gestalt der Schlange die Ureltern verführt hat und der auch jeden von uns von der Nachfolge Jesu wegbringen möchte. Das heißt Sünde vom Wort her und im Griechischen ebenso Hamartia, Zielverfehlung. Es gibt die Ursünde der Eltern, die wird auch hier erwähnt im Psalm 51, in Sünden bin ich empfangen. Aber es gibt auch die Aktualsünde, nennt man es in der Theologie, das heißt die aktuelle Sünde, die der Einzelne begeht. Und wenn die Ureltern gesündigt haben, wenn das schon praktisch uns in Fleisch und Blut vererbt wird, wie man es auch annehmen kann seit dem Sündenfall, so hat doch jeder von uns auch eine Verantwortung für seine aktuelle Sünde. Ja, wir können uns nicht da ausreden und sagen, ja, ich bin von Adam und Eva her schon so geprägt, ich kann gar nicht anders. Das stimmt zwar, ja, wir sind Gefangene. Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht, heißt es im Johannesevangelium. Und doch ist auch unsere Verantwortung angesprochen, der Sünde zu widerstehen in der Kraft des Herrn Jesus. Das möchte ich vorausschicken, weil das ist wichtig, weil hier auch dann das alles noch im Einzelnen kommt. Und nun dieses Gebet. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Das betet David, nachdem er diesen Ehebruch und diesen Mord auf seinem Gewissen hatte. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Er wendet sich an Gott. Auch Menschen dürfen wir um Vergebung bitten, aber habt das auch schon erlebt, Menschen sind oft unbarmherziger als Gott. Ja, ist doch wunderbar, dass Gott Liebe ist, aber Menschen sind oft von Hass und Rache erfüllt, bis hin zur Blutrache, dass sie ganze Sippen auslöschen, wenn etwas geschehen ist, an Sünde in Italien buchstäblich, nicht diese Sippenrache. In solchen südlichen Ländern ist es heute noch die Vendetta verbreitet. Aber hier wendet sich an Gott genau die richtige Adresse, was nicht ausschließt, dass wir auch mit Menschen die Dinge in Ordnung bringen. Ja, beides. Aber Gott kann Kraft schenken, Gott kann Reinigung schenken. Er möchte es auch und hat es getan in seinem Sohn Jesus Christus. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, die unermesslich ist. Es ist keine billige Gnade, sondern sie hat seinen Sohn Jesus das Leben gekostet. Aber diese Gnade möchte der Herr uns schenken, diese Vergebung der Schuld. Aber wir sollen zu ihm kommen, wir dürfen zu ihm kommen. Und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wenn sie ins Meer der Gnade versenkt sind, dann sind sie wirklich weg, dann sollen wir sie auch nicht wieder herausholen und uns wieder ein Gewissen machen. Wenn Dinge vergeben sind, wir dürfen es wirklich abhaken und dankbar sein, es ist vergeben. Und auch andere Menschen haben dann nicht das Recht, sie wieder herauszufischen aus dem Meer der Gnade. Das geschieht leider auch oft. Dinge, die längst vergeben sind, sie werden immer wieder herausgefischt und dann dem anderen vorgehalten. Du hast damals vor 20 Jahren aber und so. Und dann kann man sagen, der Herr hat es mir schon längst vergeben, warum holst du es immer wieder raus? Habt ihr solche Dinge auch schon erlebt? Ich erlebe das immer wieder, solche Dinge. Aber es ist dann bitter. Aber letztendlich wird dann der schuldig, der hier unbarmherziger als Gott ist und einem Dinge immer wieder um die Ohren schlägt. Und dann heißt es weiter, wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Denn ich erkenne, das geht voraus, dass wir die Sünde erkennen und bekennen, wie ich schon erwähnt habe. Ohne Erkenntnis ist es schwer, um Vergebung zu bitten. Es gibt allerdings auch eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, Herr, vergib mir auch die verborgenen Sünden. Auch so dürfen wir beten. Wir müssen nicht, wie es in manchen Kreisen der Fall ist, mit einem Notizbuch herumlaufen und dauernd grübeln und überlegen, wo habe ich denn damals am so und so vielen diese Sünde begangen? Und dann ist da so Pflicht, du musst dann zu einem Seelsorger gehen, sonst kann dir es nicht vergeben werden. Nein, wir können auch beten, Herr, vergib mir auch die verborgenen Sünden. Es kann eine Hilfe sein, sich zu erinnern, die Dinge zu bereinigen, sie zu einem Seelsorger, bei einem Seelsorger auch auszusprechen, aber wir dürfen auch im stillen Kämmerlein vor Gott die Dinge ausbreiten und ihm um Vergebung bitten. Aber wichtig ist schon, dass wir es erkennen, aber wenn wir nicht alles mehr erkennen können, es gibt ja auch so die feinen Sünden, die uns nicht immer bewusst sind, zum Beispiel Stolz oder Neid und so, ja, es ist oft so im Graubereich ja vieles, aber dass der Herr uns auch das vergibt, dass da nichts zwischen ihm und uns steht. Aber wo uns Dinge bewusst sind, da gilt es, diese Dinge so schnell wie möglich zu bereinigen und auch nicht anstehen zu lassen. Dann können wir auch frohen Herzen zum Beispiel am Mahl des Herrn teilnehmen. Es ist ja nicht gut, wenn wir Dinge immer vor uns herschieben und dadurch geistlich abmagern innerlich, ja, und immer dünner und schwächer werden geistlich. Das ist nicht der Wille des Herrn, sondern dass wir in seiner Kraft vorangehen dürfen und fröhlich ihm nachwandeln. Und für mich ist der Vers 6 ganz zentral, wenn jetzt David betet und er spricht ja hier zu Gott, dem Herrn, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Natürlich hat er auch an Menschen gesündigt. Aber letztendlich ist jede Sünde ein Generalangriff auf Gott und seine Souveränität. An dir allein habe ich gesündigt. Gott möchte nicht, dass wir Böses tun. Gott selber ist gut und er möchte, dass der Mensch Gutes tut. Aber wenn wir behaupten würden, wir hätten keine Sünde, dann würden wir Gott zum Lügner machen. Von daher ist es klar und richtig, dass es hier heißt, Gott steht rein da, wenn er richtet. Denn alle Menschen sind Lügner, alle Menschen sind Sünder von Natur aus. 1. Mose 8, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Nicht gut, wie der Humanismus behauptet. Das ist eine Irrlehre, sondern böse von Jugend auf. Und das ist wirklich diese Ursünde, die in der ganzen Menschheitsgeschlecht sich ausgebreitet hat wie ein Virus, der weitergegeben wird von Generation zu Generation. Aber jeder Mensch hat die Verantwortung, Buße zu tun darüber, sich loszusagen von Sünden, die ihm bewusst sind, und die Vergebung und das neue Leben in Christus anzunehmen. Aber Gott behält Recht, wenn er richtet. Wenn ein ungläubiger Mensch, der nicht das Opfer Jesu angenommen hat, einmal vor Gott steht, dann wird Gott völlig im Recht sein, wenn er sagt, du hast nicht Buße getan, du kannst nicht in das Reich Gottes eingehen. Du bist in der Sünde geblieben, hast das Böse, das du schon von den Ureltern bekommen hast, du bist nämlich auch in Sünden empfangen, steht gleich im nächsten Vers, hast du noch vermehrt, durch eigenen Unglauben, und Unglaube ist ja die größte Sünde, und durch Ungehorsam die bösen Taten, die aus dem Unglauben folgen. Wer denkt, er kann ohne Gott leben und seiner Lust frönen, der fällt in immer tiefere Sünde. Gott behält Recht, wenn er richtet. Römer 3, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, wird hier ganz ausdrücklich betont. Gott sei Dank aber, der uns Erlösung erworben hat am Kreuz von Golgatha in Jesus Christus. Und Vers 7 nur, nun dieser auch sehr wichtige Vers bezüglich der Ursünde. Ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das heißt nicht, dass der Geschlechtsverkehr innerhalb der Ehe Sünde wäre, so hat es die katholische Kirche irrtümlich ausgelegt, sondern das heißt, dass schon von den Vorfahren her die Sünde im Menschheitsgeschlecht angelegt ist. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva. Das ist ein Geheimnis. Wir können das jetzt nicht biologisch erklären, aber geistlich. Es ist eine geistliche Übertragung von sündhaftem fleischlichem Wesen des Menschen, dass unser Fleisch gegen den Geist streitet. Psalm 51. Dass unser Fleisch gegen den Geist streitet. Das lesen wir in Römer 7. Ja, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Eine große Tragik des Menschen. Und da gibt es nur den einzigen Weg der Befreiung. Ich betone es wieder und wieder, unseren Herrn Jesus Christus, der sein Fleisch am Kreuz geopfert hat, um uns von Sünde, Tod und Teufel zu erlösen. Ja, er hat sich ganz geopfert, nicht nur seinen Körper, sondern ist wirklich auch, seine Seele hat dort gelitten und der Herr hat seinen Geist aufgenommen. Aber er hat dadurch Erlösung vollbracht, dass er stellvertretend unsere Sünde getragen hat. Gott sei Dank. Aber als Sünder bin ich geboren, in Sünden hat mich meine Mutter empfangen. Und doch entbindet mich diese Gebundenheit, diese Gefangenschaft in der Sünde der gesamten Menschheit nicht von der persönlichen Verantwortung, Nein zu sagen zur konkreten Sünde, die mich umgarnen möchte, so wie David durch Bathseba und die Dinge, die damit zusammenhängen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Man kann auch übersetzen, siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Inneren liegt. Das heißt, wir sollen innerlich und auch äußerlich wahrhaftig sein. Nicht nur äußerlich einen Schein von Wahrheit verbreiten, und Wahrheit heißt im Hebräischen Emet, Zuverlässigkeit, dass wir fest sind, fest und treu, wie Daniel war, singen wir Wahrheit, Zuverlässigkeit, Festigkeit im Glauben. Das soll vom Inneren nach außen strömen und von Herzen kommen. Den Menschen nichts vorspielen, sondern echt sein. Das ist der Gegensatz zu Sünde, zu Heuchelei, zu Vertuschung, wie es David praktiziert hatte im Falle von Bathseba und Uriah. Soweit die Sündenerkenntnis und die Bitte um Vergebung. Und nun ab Vers 9
die Bitte um Reinigung. Psalm 51, Vers 9. Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Man weiß nicht ganz genau, was Ysop für eine Pflanze ist. Man vermutet, dass es die Jaroram-Pflanze ist, die man gut zu Büscheln zusammenfassen konnte. Und sie kommt vor im Alten Testament auch zum Beispiel in 2. Mose 12, Vers 22 und 23, vor dem Auszug der Kinder Israels aus Ägypten, wo der Würgeengel bei der 10. ägyptischen Plage durch Ägypten ging. Und dann heißt es in 2. Mose 12, 22 und 23, ich lese mal ab Vers 21, und Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen, macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die zwei Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschonend vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Und wir wissen ja, überall, wo dieses Blut an den Pfosten war, da kam der Todesengel nicht hinein. Aber da, wo das Blut nicht war, wo man sich nicht unter die Deckung des Blutes des Lammes gestellt hatte, da kam der Todesengel und hat sein Opfer geholt, den Erstgeborenen. Und wir wissen natürlich, das ist eine Vorschattung auf das Blut, auf das Opfer unseres Herrn Jesus Christus, das allein uns von Sünde reinigt. Und deshalb steht auch hier schon im Alten Testament, entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Das heißt, bei den Propheten, wenn die Sünde auch blutrot ist, so wird sie doch schneeweiß werden, wo Vergebung geschieht. Und wenn das geschehen ist, dann kann der Mensch wieder fröhlich werden. Vers 10. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Ist es nicht so, wenn wir die Sünde verbergen, wenn wir sie immer mit uns rumschleppen, unsere Lieblingssünden hegen, unbußfertig und nicht versöhnungsbereit sind? Dann verschmachten unsere Gebeine, es ruht ein Druck auf uns. Ja, das drückt uns nieder und wir fühlen uns nicht mehr froh. Aber wie wunderbar, wenn Dinge bereinigt worden sind, vor Gott, zwischen Menschen, wenn Schuld ausgeräumt ist, dann kann das Herz wieder fröhlich springen. Und genau das steht hier. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Die Gebeine wollten verschmachten, solange die Schuld verschwiegen wurde. Wenn sie aber ausgeräumt und bekannt wurde, bereinigt wurde, dann wird der Mensch wieder fröhlich. Und dann kann auch Gott sein Antlitz, sein Angesicht vor den Sünden verbergen, wie es weiter heißt. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Vers 12 ist bei mir in der Luther-Übersetzung hier kursiv gedruckt und das zeigt, dass es sehr zentral ist, was hier in Vers 12 folgende jetzt kommt. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Beständig kann man auch mit fest übersetzen, einen festen Geist. Nicht diesen Geist, der jeder Versuchung nachgibt, sondern wenn das Herz gereinigt ist und es ist eine Neuerschaffung durch Gott, dann kann auch ein Geist geschenkt werden, der nicht jedem Wind der Irrlehre nachhängt. Das ist auch Sünde, wenn wir Irrlehren annehmen und verbreiten und der auch nicht jeder Versuchung nachgibt. Ein neuer, beständiger, fester Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. Es ist hier dreimal die Rede vom Geist. Ja? Ein neuer, beständiger Geist. Den Heiligen Geist nicht von mir nehmen und mit einem willigen Geist mich ausrüsten. Es gibt manchmal Theorien, dass im Alten Testament der Heilige Geist noch nicht da gewesen sei. Das sehe ich so nicht. Wir sehen immer wieder, dass der Geist Gottes auch im Alten Testament wirkt. Man kann das ja gar nicht trennen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Auch der Sohn Gottes ist schon im Alten Testament da.
wenn wir viele Stellen sehen über den Gottesknecht, Jesaja 53 oder Sprüche 8, wo der Herr Jesus als der Schöpfungsmittler in Form der Weisheit auftritt oder der Felsen, der in der Wüste mitgeht, ist auch Christus, wird dann im Neuen Testament ausdrücklich so auch nochmal entschlüsselt, diese Stelle. Also wir können Vater, Sohn, Heiliger Geist nicht trennen oder auf verschiedene Testamente begrenzen. Natürlich ist der Geist dann in der Fülle an Pfingsten ausgegossen worden, um die Jünger zu bevollmächtigen. Aber er war auch schon im Alten Testament, das sehen wir auch hier, die Bitte, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Und es soll durch den Heiligen Geist auch im Menschen selber, der Geist des Menschen, willig und fest werden. Wir dürfen das nicht vermischen, den Geist Gottes und den Geist des Menschen. Das geschieht auch manchmal irrtümlich in manchen Schriften. Aber wir müssen es auseinanderhalten. Aber der Geist Gottes kann unseren Geist willig und fest machen. Ja, so ist das zu verstehen. Dass wir im Inneren auch Kraft haben, der Sünde zu widerstehen und willig dem Herrn nachzufolgen. Und darum dürfen wir auch beten, dass wir wirklich standhaft werden, fest und treu, wie Daniel war. Er hat auch nicht nachgegeben der Versuchung, Götzenopfer und auch Götzenfleisch zu essen vom Tisch des Nebukadnezar. Das wäre für ihn auch Sünde gewesen, damals von diesem Tisch zu essen. Oder die Freunde Daniels, sie haben nicht nachgegeben, wo gefordert wurde, dieses Götzenbild des, oder Standbild des Nebukadnezar anzubeten, sich davor niederzuwerfen. Durch den Geist Gottes geleitet, können wir einen willigen Geist bekommen und einen festen Geist, der Sünde zu widerstehen. Und wenn das einmal vorhanden ist, wenn der Mensch einen festen Grund bekommen hat, auf einem festen Anker ruht, dann wird er auch andere einladen, wieder frohen Herzens in die Nachfolge Jesu Christi. Gerettet sein schafft Rettersinn. Habt ihr sicher auch schon gehört. Gerettet sein schafft Rettersinn. Und das, genau diese Abfolge sehen wir in diesem wunderbaren Psalm 51 nun in Vers 15. Jetzt betet David, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Er ist ein begnadigter Sünder und er möchte jetzt auch andere Sünder aufzurufen, die Gnade Gottes anzunehmen, vom falschen Weg umzukehren. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren, umkehren, heraus aus dem Gefängnis der Schuld. Und es kommt in Vers 16 nochmal die Bitte, errette mich von Blutschuld. Und er ist wirklich auch schuldig geworden am Blut des Uriah. Aber es kann auch Blutschuld geben, schon durch Hass, durch Zorn. Der Herr Jesus sagt, schon wer den anderen hasst oder wer ihm zürnt, tötet ihn schon. So lesen wir in der Bergpredigt. Errette mich von diesen Dingen. Gott, der du mein Gott und Heiland bist, oder auch der Gott meines Heils, kann es auch übersetzt werden, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Ja, wenn Gott uns errettet hat, dann werden wir auch in das Lob einstimmen derer, die ihm dafür danken, die ihn dafür rühmen, loben und preisen. Und das kommt jetzt auch, es geht jetzt über einen Lobpreis Gottes. Vers 17, Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Hier ist David wieder der Psalmist, wie wir ihn kennen, der Gott Loblieder singt. Aber es sind nicht alles nur Loblieder in den Psalmen. Halleluja, das heißt, lobet Gott. Aber es gibt auch ein Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Wenn die Schuld vergeben ist, dann können wir wieder Loblieder singen. Wir dürfen aber auch den Gott loben, der uns anbietet, die Schuld hinwegzunehmen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Das heißt, wir sollen keine bloßen Rituale praktizieren, anstatt wirklich die Schuld zu bereuen. Es wird hier nochmal ganz klar gesagt, der äußere Opferkult bringt nichts, wenn das Herz nicht dabei ist. Wenn aber das Herz dabei ist, dann kann das eine gewisse Bedeutung haben im Alten Bund. Ja. Aber für uns gilt, wirklich von Herzen umzukehren. Und deshalb steht hier, dass Gott diese äußerlichen Opfer nicht gefallen, sondern die Opfer, die Gott gefallen, sind was? sind, Luther übersetzt, ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz. Wörtlich kann man auch sagen, statt geängsteter, ein zerbrochener Geist. Zerbrich mich, Herr, gibt es ein Buch von William MacDonald, das nicht leicht zu lesen ist, vor allem wenn man es dann wirklich so betet und umsetzt. Aber ich sage immer, den Zerbruch müssen wir nicht suchen, der kommt automatisch über uns, wenn wir offen sind für Gottes Reden, so wie David Nathans Reden angenommen hat. Er ist wirklich zerbrochen in diesem Moment. Und Nathan sagte, du bist der Mann, du bist sogar des Todes schuldig, dadurch, dass du den anderen hast töten lassen. Das ist wirklich ein Zerbruch. Und welche Gnade, wenn er dann weiterleben durfte und auch weiter Gott dienen durfte. Aber wir sehen, dass sein Leben von dort an ein Kampf war im eigenen Hause, ne, mit den eigenen Kindern, Absalom. Ja, dieser Sohn, den er so geliebt hat und der sich gegen ihn gestellt hat, welche Tragik für ein Vaterherz. Das ist Zerbruch und wir können auch nur beten, dass unsere Kinder auch den Weg des Herrn gehen. Es ist sehr schmerzlich, wenn Kinder andere Wege gehen. Viele Eltern sind darüber auch schon zerbrochen. Man muss sich auch fragen, habe ich dann was falsch gemacht? Haben wir was falsch gemacht? Aber letztendlich können die Kinder auch nicht vor Gott stehen und sagen, weil mein Vater nicht perfekt war, habe ich mich nicht bekehrt. Jede Generation ist aufgerufen, sich selber zu bekehren. Gott hat keine Enkel, er hat nur Kinder. Ja. Also auch du, wer du auch bist, kannst du nicht rausreden und sagen, meine Eltern sind nicht perfekt, also bekehre ich mich nicht. Sondern jeder steht individuell, ganz persönlich vor Gott und wird sich einmal vor ihm verantworten müssen. Die Opfer, die Gott gefallen, sind also ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Ein solches Herz wird in Buße und Reue zu Gott kommen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Und das ist ja auch das Thema von Psalm 51. Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann wird, wenn diese Umkehr geschehen ist, der Einzelne wiederhergestellt in seinem Glaubensleben. Und David war ja König, wo er umgekehrt ist, da wird dann auch Zion wiederhergestellt. Und das ist der Abschluss dieses Psalms, Vers 20, dieses Gebet. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. David möchte nicht, dass Gott seinen Segen vom Volk und Land zurückzieht wegen seiner Sünde. Er denkt also nicht nur an sich, er denkt ja auch an sein Volk, an sein Land, wo er Verantwortung trägt als König. Und auch wenn wir gesündigt haben, sollen wir nicht uns nur um uns drehen, um unsere Sünde und Buße, sondern auch an die anderen denken, die auch durch die Sünde mit betroffen sind, wo auch Dinge bereinigt werden müssen. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Dann, wenn diese Sühne geschehen ist, dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Ja, dann wird auch im Tempel wieder das Opfer durchgeführt in Israel, wenn es im Herzen auch stimmt. Wir selber brauchen heute keine Tieropfer mehr bringen, denn der Herr Jesus hat, so lesen wir es auch im Hebräerbrief vor allem, das vollkommene, vollgültige Opfer für uns vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Und wir gedenken daran, indem wir das Abendmahl feiern, das Brot brechen und den Wein trinken im Gedenken an das vollgültige Sühneopfer unseres Herrn Jesus Christus. Hast du dieses Opfer angenommen, dann darfst auch du Vergebung haben für deine Schuld und Sünde. Nur dann möge der Herr uns gnädig sein. Amen.